Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 20. August 2025. Europäer hoffen auf Ukraine-Gipfel in der Schweiz. Der französische Präsident Macron schlägt Genf als Ort für ein Treffen zwischen Zelensky und Putin vor. Das ist die Schlagzeile in der Neuen Zürcher Zeitung heute Morgen und der Tagesanzeiger in ähnlicher Tonalität. Schweiz könnte Friedensgipfel mit Putin ausrichten. Ich meine, jetzt bieten sich alle auf breitester Front an, vor allem jene Medien, die in den letzten 3 Jahren nichts anderes gemacht haben, als auf der Neutralität herumzuprügeln und insbesondere auch die Neutralität gegenüber Russland, die Neutralität, die staatliche Neutralität der Schweiz gegenüber Russland über den Haufen zu werfen, schlecht zu machen, in den Dreck zu ziehen. Und jetzt kommen sie, weil man sich sonnen kann auf dem roten Teppich der internationalen Diplomatie. Das ist die Oberflächlichkeit, das ist die Verwirrtheit, das ist die Verwahrlosung der schweizerischen Politik in der Gegenwart. Hier im Abbild der Medien zuerst Moralismus und dann natürlich hier wieder, ja, das sich nach vorne strecken, das Streberhafte, das Musterschüler-Syndrom. Und ich kann nur sagen, das wird sich nicht einlösen, weil die Neutralität ist die Voraussetzung, dass die Schweiz so einen Gipfel austragen kann und sie ist einfach gegenüber Russland nicht neutral. Und Russland ist sehr enttäuscht darüber und das kann ich verstehen, weil die Russen den Schweizern noch nie etwas zuleide getan haben. Dank den Russen, welche Ironie, verdanken wir, dank den Russen haben wir überhaupt erst die Neutralität 1815 als völkerrechtliche Besiegelung unserer Unabhängigkeit bekommen am Wiener Kongress. Und wissen Sie, was mir auch da auffällt, wenn ich da in den Zeitungen heute Morgen lese? Jetzt schreibt man so ganz nonchalant, en passant wird das weggewischt, ja, die Sanktionen, die die Schweiz gegenüber Russland übernommen hat, seien da kein Hindernis. Die Schweiz habe ja auch vor ein paar Monaten russische Politiker ins Land gelassen. Ich meine, man nimmt die eigene Sanktionspolitik gar nicht ernst. Ich meine, eine NZZ, die ja diese Sanktionspolitik durch alle Böden hinweg verteidigt hat, obwohl sie nichts bringt gegen Russland, die Russen deswegen nicht militärisch oder kriegerisch in die Knie zwingen will, aber die Absicht, das Motiv hinter dieser Sanktionspolitik, wie sie da schön keimfrei genannt wird, das ist Wirtschaftskrieg, das ist die Hungerwaffe, da geht es ja eigentlich darum, ein Land fertig zu machen, ihm den Lebensnerv abzuwürgen. Da macht die Schweiz mit, aber ja, ja, das können wir jetzt etwas in den Hintergrund stellen. Und auch zweitens, dass da der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten ausgestellt hat. Das ist für uns auch kein Problem, das können wir dann suspendieren. Aber eben noch vor wenigen Momenten, vor kürzester Zeit, hat man diesen Haftbefehl zum absoluten Maßstab genommen und gesagt, wer nur schon daran denkt, mit diesem Kriegsverbrecher sich ins Gespräch zu vernehmen, der ist schon jenseits, ist auch schon ein halber Kriegsverbrecher. Also man nimmt auch diese ganze internationale Justiz nicht ernst. Man nimmt die Neutralität nicht ernst, man nimmt den Neutralitätsbruch der Schweiz nicht ernst, man nimmt die Sanktionspolitik nicht ernst und auch diese ganze internationale Strafjustiz, die ich ja falsch finde. Ich fand diesen Haftbefehl sowohl gegen in laufenden Konflikten sollte diese Behörde keine Haftbefehle ausstellen. Das ist Politjustiz. Und wenn man dann aber wie die Schweiz und vor allem wie eine NZZ oder andere Zeitungen immer wieder das internationale Recht hochleben lässt und sagt, wir brauchen das, ganz wichtig, auch im Verhältnis mit der Europäischen Union, deshalb müssen wir uns diesem Verein unterwerfen. Aber eben, wenn man sich dann streberhaft nach vorne drängen kann als Austragungsort eines Friedensgipfels, welch geniale Chance, dann gilt das alles nicht mehr. Also da sehen Sie sozusagen auf engstem Raum, auf den Titelseiten, die ganze Trostlosigkeit, die ganze Verwahrlosung, die ganze Wohlstandsverwahrlosung dieser politischen Vorstellungen. Ich bin ja ein ewiger Optimist, was jetzt die Friedensbemühungen des amerikanischen Präsidenten Trump gegenüber der Ukraine, gegenüber Russland und so weiter, allen Beteiligten oder Halbbeteiligten da an den Tag legt. Ich bin auch schwer beeindruckt von der Dynamik des amerikanischen Präsidenten, dem enorm viel gelingt. Er hat einen unglaublichen Lauf, wird aber in den Medien permanent fertig gemacht. Ist auch interessant. Die Medien jubeln ja meistens die unfähigen Politiker hoch und die guten, die werden immer kritisiert. Also je mehr die Medien einen Politiker kritisieren, desto sicherer können sie sein, dass dieser Politiker etwas drauf haben muss. Nun also Optimismus. Ich finde das hervorragend, wie Trump hier die Entspannungspolitik zustande bringt, wie er verschiedene die Parteien innerhalb von kürzester Zeit auch atmosphärisch da an einem Tisch vereinigt. Ist aber interessant, jetzt etwas in der Rückbetrachtung, wenn man noch einmal diesen Gipfel in Washington Revue passieren lässt, man hat dort sehen können, wie Präsident Trump eigentlich eine unglaubliche Distanz hat zu dieser EU-Corona, da von Moralismus Politikern und Gutmenschen, die wir nun einmal haben da in diesen Teppichetagen dort oben. Also die Distanz, auch der kritische Abstand des amerikanischen Präsidenten gegenüber seinen eigentlichen Alliierten war mit Händen zu greifen. Um Welten herzlicher war sein Gespräch und auch die ganze Zusammenfassung des Gesprächs mit dem russischen Präsidenten Putin. Das wird natürlich dann in den Medien wieder gedeutet. Ja klar, Trump ist ja auch ein halber Diktator und jetzt haben sich die Diktatoren in Alaska getroffen. Dabei muss sich ja eher die EU, müssen sich Länder wie Deutschland die Frage stellen, ob sie nicht auf dem Weg zur Diktatur sind, wenn sie die größten Oppositionsparteien im Land, demokratisch gewählt, verbieten wollen, wenn Leute vor den Richter treten müssen, weil sie schreiben, dass ein Politiker ein Schwachkopf sei. Ich meine, das sind Merkmale einer Diktatur und nicht das, was ein amerikanischer Präsident macht, wenn er auf höchster Stufe Gipfeldiplomatie veranstaltet. Aber es ist ein anderes Thema, das da in den Blick genommen werden müsste. Aber das ist interessant, der Abstand Trumps zu den EU-Politikern verglichen mit der Herzlichkeit, die da zu spüren war gegenüber dem russischen Präsidenten. Anstatt jetzt einmal, auch seitens der Medien, vielleicht diese gleißende Wand der Verachtung, diesen Todesstreifen der Vermonsterung und Dämonisierung vielleicht mal in Frage zu stellen. Könnte es sein, dass wir uns da von unseren Feindbildern etwas in die Irre haben führen lassen? Vielleicht wie damals etwa bei diesem ganzen Klimawahnsinn, bei dieser Klimahysterie oder in der Corona-Politik oder als man die Migration, die Massenmigration bejubelte. Mittlerweile haben ja viele gemerkt, dass man sich da zu weit aus dem Fenster gewagt hat. Aber nein, kein Hauch von Selbstkritik, kein Hauch von Selbstinfragestellung. Auch noch interessant vielleicht mit Blick auf den amerikanischen Präsidenten. Er hat immerhin die Größe, auch mal Fehler zuzugeben, der Donald Trump. Er hat nämlich gesagt, auch interessant, wird überhaupt nicht gewürdigt bei uns, er hat gesagt, ja, er habe ursprünglich gedacht, der Ukraine-Krieg, der sei am leichtesten zu lösen. Das ist eben die typische amerikanische Oberflächlichkeit, können wir hier jetzt mit einigem qualifiziertem Hochmut behaupten. Und er hat dann aber hinzugefügt, ja, das war ein Irrtum, denn dieser Krieg ist vielleicht der komplexeste und der schwierigste Fall unter all den Auseinandersetzungen, die sonst noch bei mir auf dem Tisch liegen, jetzt auch an internationalen Krisen und internationalen Kriegen. Ja, bemerkenswert, dass hier mit dieser entwaffnenden Offenheit auch Fehler zugegeben werden könnten. Das sind positive Facetten, aber, und das ist vielleicht noch der letzte Punkt zu diesem ganzen Thema, Sie haben jetzt viele Berichterstattung heute Morgen natürlich über diesen Krieg. Ich empfehle Ihnen allerdings dann mein Interview, selbstverständlich, mein Interview mit dem, aber es ist wirklich sehr interessant. Es ist nicht primär wegen meiner Fragen, sondern wegen der Antworten, selbstverständlich, so eitel bin ich jetzt auch wieder nicht. Nein, aber das Interview ist wirklich augenöffnend und interessant. Ich habe gesprochen mit einem der führenden amerikanischen Geostrategie-Experten, mit Professor John J. Mearsheimer von der Universität Chicago. Und seine Einschätzung der Lage ist sehr überzeugend vorgetragen und sie ist um einiges düsterer als das, was ich Ihnen hier da in meiner morgendlichen Euphorie erzählt habe. Er sieht die Lage der Ukraine sehr finster. Er glaubt nicht an einen Durchbruch der Trumpschen Friedensdiplomatie. Die Positionen würden zu weit auseinanderliegen. Also Trumps Diplomatie scheitert, Putin gewinnt, die EU liegt falsch und Zelensky ist kein Held. So lässt sich das Ganze zusammenfassen. Wir sprechen dann auch noch über die schweizerische Neutralität. Und dieses Interview ist vor allem auch deshalb interessant, weil John Mearsheimer die ganze Konfliktentwicklung noch einmal in einen größeren Zusammenhang stellt. Das ist also auch dringend geforderte historische Nachhilfe. Und was mir an Mearsheimer gefällt, was mich immer wieder beeindruckt, ist auch die Unaufgeregtheit, ja zum Teil fast schon die Heiterkeit des Realismus. Und zwar nicht im Sinne einer Frivolität oder sie eines sich lustig machen, sondern einfach die distanzierte Gelassenheit, mit der er diese ja doch auch aufwühlenden Vorgänge kommentiert. Rekordjahr für die Hotellerie, gute Nachrichten in der Schweiz. Trotz guter Zahlen fordert die Branche dauerhaft reduzierte Mehrwertsteuern. Das geht natürlich gar nicht, der findet der Tagesanzeiger. Das seien Steuergeschenke. Wer Steuergeschenk sagt, hat nichts verstanden, ist ein Sozialist. So als ob alles, was uns gehört, ein Geschenk des Staates sei. Also alles, was sie nicht an Steuern bezahlen, also 100% Steuern wäre eigentlich der Normalfall, alles, was darunter ist, ist ein Geschenk des Staates an sie. Danke vielmal. Nein, das ist der Wortgebrauch des Sozialismus, natürlich ganz tief hier eingegraben, eingekerbt in den Taggi. Lösung gesucht für Crack-Problem. Crack, das ist ja diese fürchterliche Droge, die da junge Leute, vielleicht auch ältere, in sich hineinpumpen. Neue Anlaufstellen im Kreis 4 sollen die Belastung der Anwohner lindern. Ja, wir haben wieder ein Drogenproblem in der Stadt Zürich. Rot-Grün, Verwahrlosung auch hier. In Zürich eröffnet das erste ambulante Zentrum für Mütter mit Depressionen. Ja, es gibt offensichtlich postnatale Depression, manchmal übrigens auch bei den Vätern. Nun, die Einrichtung bietet umfassende Therapiemöglichkeiten. Dazu gehören neben Einzel- und Gruppengesprächen auch Mutter-Kind-Interaktionsprogramme. Herzstück des Angebots ist die Peer-Beratung, bei der einstige Betroffene sich in Gruppen- und Einzelgesprächen mit den Müttern austauschen. Also auch die Alumni, die ehemaligen Insassen von so einem Depressionscamp, von seinem Depressionszentrum, sollen dann wieder eingebunden werden. Da sehen Sie, wie sich Zürich entwickelt. Weg vom Gewerbe, weg vom Straßenverkehr hin zu einer integralen Depressionsbehandlungsstation plus, dann haben wir in den Wohnquartieren auch noch das sich ausbreitende Crack-Problem, für das dann auch wieder Depressions- und Therapiestellen eingerichtet werden müssen. So produzieren die Probleme, die die Politik produziert oder eine bestimmte Lebensauffassung, so produzieren die auch laufend immer wieder die Stellen, die zur Bewältigung der Probleme, die man eigentlich gar nicht haben sollte, erfunden werden müssen. Und wer bezahlt das Ganze? Selbstverständlich Sie und ich. Das ist die Situation, wie wir sie heute haben. Für einen Tagesanzeiger ist das natürlich eine ganz hervorragende Nachricht. Das ist sozusagen Ausdruck einer profunden Moralisierung und Veranständigung unserer Welt. Klar, die Zeitungen heute Morgen sind im Zusammenhang auch mit dem Ukraine-Krieg natürlich auf einer Linie. Kiew muss gewinnen, Kiew muss alle Forderungen erfüllt bekommen. So weit entfernt ist man da von der Realität. Da empfehle ich auch Professor Mearsheimer als Gegenstück. Radiolegende Peter Hotz ist verstorben. Der Sportredaktor prägte die Schweizer Medienlandschaft über 3 Jahrzehnte. Ja, Peter Hotz, den habe ich auch noch gekannt als junger Sportjournalist mit ihm zusammengearbeitet, habe ihn extrem geschätzt. Ein feinsinniger Mann, hochintelligent, brillanter Radiomoderator und ich glaube, er hat, weiß nicht, ob er es abgeschlossen hat, aber er hat auf jeden Fall Anglistik studiert. Das hat uns immer verbunden. Die Liebe auch zur englischen Sprache, zur englischen Literatur, soweit ich sie verstanden habe. Und Peter Hotz, eine wirklich sehr einnehmende Persönlichkeit mit einer unglaublichen Radiostimme, ist im Alter von 80 Jahren jetzt in einem Pflegeheim gestorben. Das ist traurig, wenn man so eine Nachricht liest. Dann trauert man natürlich den verpassten Gelegenheiten nach, den geschätzten Menschen vielleicht noch einmal gesehen oder gesprochen zu haben. Peter Hotz, der Radiomoderator, die Radiolegende. In Huttwil, Bern, geht die Angst um. Das ist eine aufwühlende Story heute im Blick. Eine Reportage aus einer Stadt in Bern, aus einer Gemeinde, wo die Gewalt außer Rand und Band gerät. Und der Gemeindepräsident allerdings, Adrian Wüttrich, Gewerkschafter, SP-Mann, der sieht das natürlich nicht so dramatisch. Ich glaube, das ist wirklich ein riesiges Problem, auch in der Schweiz, diese importierte Gewalt. Ich habe vorhin ja gesprochen, dass man einfach so als Lesehilfe in den Medien immer wieder aufpassen muss, beziehungsweise Sie müssen es einfach wissen. Die Politiker, die heruntergestampft werden, das sind meistens die Guten, und die, die hochgejubelt werden in den Medien, das sind dann die Flaschen von morgen, um es jetzt etwas prosaisch auszudrücken. Was lese ich da auf Seite 3 des Blicks? Silberschmidt gibt sich sozial, FDP Jungstar fordert bessere Lösung für Witwen. Der soziale Multimillionär kommt natürlich auch immer sehr gut an. FDP Jungstar fordert bessere Lösung für Witwen. Der Superstar, der Jungstar der Medien. Aufpassen, André Silberschmidt, jetzt wird es gefährlich. Wenn man von den Medien, vom Blick so hochgejubelt wird, dann kann bald einmal der Absturz kommen. Mühe mit dem Amt. Ja, die FDP findet keinen Parteipräsidenten. Ich habe schon überlegt, als ehemaliger, oder ja, immer noch, aber ehemaliger Preisträger der Jungfreisinnigen des Kantons Zürich, habe den Young Liberal Award gewonnen. Gibt mir jetzt die Gelegenheit, hier meine Preisauszeichnungen noch einmal selbstschmeichlerisch abzufeiern. Ich habe mal die Ludwig Erhard-Medaille gewonnen für die Wirtschaftspublizistik, also im liberalen Geist Ludwig Erhards. Ich war Nationalrat für die SVP, liberal-konservativ. Ich habe mal geschrieben, das ist der Dächlikappen-Freisinn. Und die FDP, das ist natürlich der Freisinn. Ich habe mir überlegt, vielleicht müsste ich mich noch bewerben jetzt in der Not, wenn sie keinen Parteipräsidenten finden. Offensichtlich ist dieses Amt eben nicht so angenehm. Mutmaßt da die NZZ, das verunsichert natürlich etwas die Zeitung. Wieso findet man eigentlich keinen FDP-Parteipräsidenten? Die FDP ist doch, ja, das ist der Liberalismus, das ist doch sozusagen die höchste dogmatische Weihe, die beste Weltanschauung, die es geben kann. Ist übrigens interessant, dass die Liberalen auch zu einem Dogmatismus neigen können, während die Konservativen irgendwie pragmatischer sind. Wäre mal ein anderes Thema. Auf jeden Fall hier eine Spurensuche, eine Erforschung, eine Selbsterforschung vielleicht auch der neuen Zürcher Zeit. Warum findet jetzt diese FDP keinen Präsidenten? Warum nicht? Ich kann es Ihnen sagen, warum. Weil die FDP besteht aus sehr vielen, und das ist ein Problem dieser Partei, aus sehr vielen Image- und Karrierepolitikern. Denen ist das eigene Image wichtig, denen ist die eigene Karriere wichtig. Sie benutzen eigentlich diese Partei nicht um, wie dann immer wieder behauptet wird, diese so hochwohllöbliche Weltanschauung des Liberalismus nach vorne zu bringen, sondern das hat dann etwas Geschmäcklerisches. Man möchte natürlich auch etwas Besseres sein als die anderen. Man ist auch sehr schnell bei der Hand mit moralisierenden Herabwürdigungen. Ach, Sie sind ein Putin-Versteher, mit denen will ich gar nichts zu tun haben. Nein, wir als Liberale, wir haben hier natürlich nichts am Hut mit diesen ausländerfeindlichen Bestrebungen und selbstverständlich sind wir weltoffen, also auch für die EU offen. Wir sind eigentlich für alles offen, also nicht ganz dicht, aber wir sind hier Mitglieder einer, die Mitglieder auszeichnenden eines höheren Ordens, also der Karrierismus. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt heute Morgen. Sie verzeihen mir, ich bin da nach kurzer Nacht aufgestanden. Da hat man vielleicht ein paar ironische Anwandlungen. Nein, aber der Karrierismus, die Imagepolitik ist da natürlich ein großes Problem. Und die FDP ist eine schwierige Partei, weil sie eben ein ganz wichtiges Problem nicht gelöst hat. Und davor drücken sich alle Parteichefs, nämlich die inhaltliche Bereinigung. Und es gibt vor allem jetzt in der EU-Frage, das ist eine Frage, die ans Eingemachte geht, soll sich die Schweiz der EU unterwerfen? Da gibt es riesige Meinungsunterschiede in der FDP. Die sind fast so groß wie die zwischen der Ukraine und Russland bei der Beilegung des Ukraine-Konflikts. Und ich glaube einfach, dass die FDPler ganz genau wissen, dass dies der eigenen Karriere schaden könnte, jetzt FDP-Parteipräsident zu werden, weil man in dieser Frage eben eine programmatische Bereinigung machen müsste. Weil sonst, wenn eine Partei nicht mehr Partei ergreift für etwas, und zwar in einer wichtigen Frage, muss sie Partei ergreifen. Da kann man sich hinter dem Liberalismus verstecken und sagen, ja, wissen Sie, der Liberalismus, das ist halt liberal, da gibt es halt verschiedene Meinungen, ob sie jetzt für den Kommunismus sind, ob sie für den Nationalsozialismus sind. Wissen Sie, wir sind halt eine liberale Partei. Nein, so geht es eben nicht. Die müssen eben auch Partei ergreifen. Und wenn sie in einer wichtigen Frage keine Partei mehr ergreifen, sind sie eben auch keine Partei mehr. Und ich glaube, ich habe den Verdacht, den begründeten Verdacht, dass durch die FDPler, die hochintelligent sind, die natürlich auch wissen, was läuft. Das sind natürlich Wissen, vor allem die starken Leute. Das wäre ganz gefährlich da. In diesem Graben, in diesem Abgrund könnte ich versinken, könnte ich verschlungen werden. Das könnte dann meinem weiteren Fortkommen in der Politik schaden. Das ist das Problem. Und das müsste eine NZZ als Haus, Leib- und Magenblatt einer FDP einmal kritisch darlegen, aber die sind eben viel zu nahe dran und viel zu unkritisch. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und melde mich in wenigen Minuten zurück.